Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Seit Wochen warnen die Vereinten Nationen vor einer Hungerkatastrophe im Gazastreifen. Ein Viertel der etwa 2,3 Millionen Menschen in dem Palästinensergebiet drohe zu verhungern, so die UN. Und Hilfsorganisationen berichten, wie schwierig bis fast unmöglich es geworden sei, Hilfsgüter wie Nahrungsmittel und Medikamente dorthin zu bringen. Auch weil die Koordinierung mit dem israelischen Militär schwierig und die öffentliche Ordnung völlig zusammengebrochen sei. Vor diesem Hintergrund kam es nun vergangene Nacht zu einem folgenschweren Zwischenfall mit Toten und Verletzten, als ein Lkw-Konvoi es endlich geschafft hatte, in den Norden Gazas zu gelangen. Was genau passiert ist, bleibt nach wie vor unklar. Christian Limpert.
Die Küstenstraße in der Nähe von Gaza-Stadt heute Morgen. Sie starben, weil sie in Nord-Gaza auf humanitäre Hilfe gewartet haben, sagt der Mann, der diese Bilder filmt. Noch werden Todesopfer abtransportiert. Doch was genau passiert ist vergangene Nacht, dazu gibt es widersprüchliche Angaben. Rückblick. Diese Bilder des arabischen Senders Al Jazeera zeigen das Chaos rund um einen großen Hilfstransport. Es fallen Schüsse, es gibt Tote und Verletzte. Wir sind zu den Hilfstrucks gerannt, um was zu bekommen. Da haben Soldaten und Panzer geschossen. Die Menschen, die vorne waren, wurden getroffen, einige in die Hand, andere ins Bein. Wir haben alles fallen gelassen und sind weggerannt. Laut des palästinensischen Gesundheitsministeriums, das von der Hamas geführt wird, sterben mindestens 104 Menschen. Das israelische Militär spricht von deutlich weniger Toten und betont, man habe den Konvoi nicht angegriffen. Diese Luftaufnahmen aus der Nacht sollen zeigen, wie wartende Menschen 30 Lkw eines Hilfskonvois stürmen. Laut Militär hätten sich israelische Panzer in der Nähe nach einigen Warnschüssen zurückgezogen. Das israelische Militär war in der Nähe, um einen humanitären Korridor zu sichern, um sicherzugehen, dass die Hilfe den Verteilungspunkt erreicht, dass sie so im Norden ankommt, dort, wo sie gebraucht wird. Wir haben das in den 4 Nächten zuvor auch so gemacht, ohne Probleme. Die katastrophale Lage der 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen verschärft sich weiter. Die Kampfhandlungen des israelischen Militärs dauern an und noch immer schießt die Hamas Raketen in Richtung Israel. Gleichzeitig berichten Augenzeugen von bewaffneten Banden, die Hilfslieferungen plünderten. Den Vereinten Nationen zufolge sind mehr als 500.000 Menschen unmittelbar vom Hungertod bedroht. Die verzweifelten Menschen im Gazastreifen brauchen dringend Hilfe. Auch die Menschen im besetzten Norden, die wir schon seit einer Woche nicht mehr erreichen. Wir wiederholen unseren Aufruf für eine sofortige Waffenruhe und eine bedingungslose Freilassung der Geiseln im Gazastreifen. Französische und jordanische Militärflugzeuge haben gestern und heute Hilfsgüter über dem Gazastreifen abgeworfen. Auch die sorgten für Chaos am Boden. Die Pakete landeten teilweise im Meer. Koordinierte Pläne, wie das Verteilen von Hilfe besser funktionieren kann, gibt es nach wie vor offenbar nicht.
Christian Limpert live aus Tel Aviv. Welche neuen Erkenntnisse gibt es denn am Abend zu dem Vorfall um den Hilfskonvoi, der über den zur Stunde der UN-Sicherheitsrat auch berät?
Nun, es bleibt bei den gegenseitigen Schuldzuweisungen. Beide Seiten machen jeweils den anderen dafür verantwortlich, für diese Eskalation, um diesen Hilfstruck verantwortlich zu sein. Wollen das mit Bildern oder mit Augenzeugen eben auch beweisen. Der Pressesprecher des israelischen Militärs hat noch einmal ganz klar gesagt, es habe keinen Angriff des israelischen Militärs auf diesen Hilfskonvoi gegeben. Gleichzeitig haben die Amerikaner, das Außenministerium dort heute gefordert, dass Israel weiterhin Antworten schuldig bleibe, und sie haben aufgefordert, das israelische Militär, die ja dort, wo das passiert ist, die Kontrolle über den Raum schon haben, dafür zu sorgen, dass Hilfslieferungen sicher ankommen. Und das haben auch die Vereinten Nationen heute bekräftigt. Und sie haben gesagt, der Vorfall, der zeigt, dass sich die Lage im Gazastreifen eben dringend ändern muss.
Eine Voraussetzung für eine bessere Lage, für bessere Koordination bei der Hilfe wäre sicherlich eine Waffenruhe. Darum wird auch weiter verhandelt. Was ist da der neueste Stand?
Nun, da hat natürlich auch dieser Vorfall der letzten Nacht noch eventuell mal die Karten neu gemischt. US-Präsident Biden hat heute gesagt, er bleibt trotzdem optimistisch, auch wenn sein Ziel, eine Waffenruhe am kommenden Montag schon zu verkünden, wohl nicht mehr zu halten ist. Premierminister Netanyahu ist am Abend hier vor die Presse, vor die Kameras getreten und er hat gesagt, man tue alles für einen Deal, aber eben nicht zu allen Bedingungen. Das heißt, man werde nicht auf alle Forderungen der Hamas eingehen. Und da ist eben eine Delegation Israels von Verhandlungen wohl zurückgekommen. Man wartet nun auf eine Entscheidung der Hamas. Ein Knackpunkt wird eine Forderung der Hamas sein, nämlich, dass alle Menschen zurück in den nördlichen Teil des Gazastreifens gehen können und dass sich eben das israelische Militär von dort komplett zurückzieht. Und da ist die Frage, ob die Hamas auf diese Forderung besteht, weil das aus israelischer Sicht auf keinen Fall machbar sein wird.
Christian, vielen Dank für die Informationen nach Tel Aviv. Es war wohl kaum möglich, heute in Russland den Worten von Präsident Wladimir Putin zu entgehen. Nicht nur, dass das Staatsfernsehen seine alljährliche Rede zur Lage der Nation live übertrug, selbst auf einigen Straßen und Plätzen war sie präsent. Doch auch außerhalb von Russlands Grenzen haben viele genau hingehört. Denn Putin hat mit Blick auf die Ukraine wieder einmal mit einer atomaren Eskalation gedroht. Sehr viel auffälliger war diesmal allerdings etwas anderes, wie ausführlich er sich mit Versprechen an die eigene, an die russische Bevölkerung gerichtet hat. Aus Moskau, Ina Ruck.
Übersehen kann man ihn nicht. Wer ihn zu Hause im Fernsehen verpasst, kann seine Rede in der Stadt verfolgen. Auch wenn der Ton gar nicht zu hören ist, aber Ton brauchen manche erst gar nicht. Ich glaube ihm, ich habe ihm immer geglaubt, nie hatte ich Zweifel. Immer nur ihn kann ich mir als Präsidenten vorstellen, nur Putin. Mit ihm haben wir keine Angst. Angst sollen nur die anderen haben, und zwar vor Putin. Bei seiner Rede zur Lage der Nation droht er heute erneut mit Atomwaffen und warnt den Westen. Der rede ja schon davon, möglicherweise Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden. Teile der Ukraine sieht Putin längst als russisch. Wir erinnern uns an das Schicksal jener, die mal Truppen auf unser Gebiet geschickt haben. Jetzt würden die Folgen für den, der einmarschiert, wohl noch viel tragischer sein. Putin spielt an auf die Weltkriege. Der Saal applaudiert wie so oft heute. Sie sollen es endlich verstehen. Unsere Waffen können auch Ziele auf ihrem Gebiet treffen. Doch der Krieg spielt nur eine Nebenrolle heute. Den größten Teil seines Auftritts verwendet Putin auf Versprechungen. Die Rede, geschlagene 2 Stunden lang, sei auch sein Wahlprogramm, hatte es vorher geheißen. Putin verspricht Geld, und das in alle Richtungen. Zuschüsse für Familien, Geld für Schulen, Stipendien, Steueramnestien, Schuldenerlass für ganze Regionen. Die Zentralbankchefin applaudiert nicht. Unsere Wirtschaft ist im vergangenen Jahr schneller gewachsen als die der Welt, schneller als die der EU-Staaten, schneller als alle Staaten der sogenannten G7, sagt Putin. Dass die Wirtschaft nach Meinung von Experten insbesondere deshalb wächst, weil die Rüstungsbetriebe im Dreischichtbetrieb arbeiten, erwähnt Putin nicht. Auch nicht die hohe Inflationsrate. Und auch ein Name bleibt heute ungesagt, Alexei Nawalny. Schon zu dessen Lebzeiten hatte Putin ihn nie erwähnt. Morgen soll in dieser Kirche am Rand von Moskau die Trauerfeier für Nawalny stattfinden. Heute wurden die ersten Absperrungen gebracht. Am nahegelegenen Friedhof steht Polizei. Alexei Nawalny hat in diesem Stadtteil gelebt. Ob Trauernde überhaupt zugelassen werden, ist unklar.
Und über die Botschaft hinter Putins Rede, darüber habe ich am Abend mit Gwendolin Sasse gesprochen, der wissenschaftlichen Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Guten Abend, Frau Sasse.
Guten Abend, Herr Zamparoni.
Wie schätzen Sie das ein? Waren Putins unüberhörbaren Anspielungen an eine mögliche nukleare Eskalation die übliche Drohkulisse oder hatten die etwas andere Qualität?
Ich habe sie als die übliche Drohkulisse wahrgenommen. Das heißt natürlich trotzdem, dass sie beunruhigend wirken sollen. Und wir kennen die Sprache von Wladimir Putin schon lange. Jetzt hat er diese Drohung insbesondere festgemacht an der Äußerung des französischen Präsidenten Macron, dass man eventuell auch Bodentruppen schicken könnte. Das hat der französische Präsident seitdem schon wieder zurückgenommen oder qualifiziert. Aber daran hat Putin dieses Mal diese Drohung einer wirklichen Gefahr eines nuklearen Krieges festgemacht. Aber im Zusammenhang mit den anderen Themen dieser Rede sehe ich es vor allem als eine Wiederholung dessen, was er schon häufig gesagt hat.
Also kein Grund zur Beunruhigung in gewisser Weise?
Na, solche Aussagen sind immer beunruhigend. Ich möchte das Risiko auch in einem Krieg nicht kleinreden, aber ich sehe keine Verschiebung in seiner Rhetorik. Und er hat diese Drohung schon seit dem Beginn der Invasion in die Ukraine, der vollumfänglichen Invasion im Februar 2022, immer wieder in dieser oder ähnlicher Form angebracht. Das heißt, ich sehe keine Verschiebung, aber natürlich darf man ein Risiko in einem Krieg auch nicht wegreden.
Erstaunlicher war also vielmehr, wie viel Zeit Putin da mit Wahlkampfversprechen verbracht hat. Also kaum Bevölkerungsteil, der da nicht bedacht werden soll. Warum hat er das eigentlich nötig, sich da so abzusichern, wenn man so will? Er wird ja in 2 Wochen doch eh wieder gewählt werden.
In der Tat. Also der Krieg nahm auch nur einen gewissen Teil dieser Rede ein. Darauf will man ja auch vielleicht gar nicht so hinweisen vor einer Wahl. Es kam am Anfang und am Ende prominent vor. Aber dazwischen gab es ganz viele Alltagsthemen. Das hat auch zur Wirkung, dass vielleicht dieser Krieg schon fast auch wieder als normal angesehen wird. Und dann gab es in der Tat viele Wahlversprechen. Und es war fast eine Wahlkampfrede. Aber natürlich muss Putin gar keinen Wahlkampf führen und er geht überhaupt kein Risiko ein. Alles ist genauso inszeniert, dass das Ergebnis stimmen wird. Und wenn es vielleicht nicht ganz stimmt, dann wird es passend gemacht. Man hat ja recht ambitionierte Ziele schon geäußert, was die Wahlbeteiligung und die Zustimmung für Putin angehen soll. Das soll um mindestens 70% am Ende dabei rauskommen und Wahlbeteiligung am besten auch in dieser Größenordnung oder 70-80% bei beidem. Und das sind ambitionierte Ziele, aber natürlich kann man die Zahlen auch am Ende verändern. Dennoch ist es wichtig und es gehört auch zu seinem Habitus seit langem dazu, dass er in einer sehr großen, weitschweifenden Rede erstmal zur Lage der Nation etwas sagt und dann aber auch jetzt mit dem Wahlkontext ganz viele Versprechen ganz konkret geäußert hat. Die werden sich so nicht umsetzen lassen. Es sind viele soziale Versprechen dabei. Eigentlich sollte es vor allem dem Bild dienen, dass der wohlwollende Präsident alle mit etwas dann auch ausstatten wird. Und es kam alles vor, vom Gesundheitssystem bis Bildung, Forschung, Aufforstung, kleinere Alltagsprobleme, alles war mit dabei. Und es soll vor allem eine gute Stimmung vor der Wahl schaffen. Daran sieht man etwas, dass es durchaus wichtig ist, so eine Wahl zu inszenieren, selbst in einem so repressiven, autoritären System.
War diese Rede also ein Zeichen seiner Stärke oder der Schwäche?
Es kam auf jeden Fall nach innen die Nachricht, er ist stark, er sitzt fest im Sattel, es gibt keine Alternative zu ihm, es soll auch überhaupt niemand über die Alternative nachdenken. Wenn man dann einen Satz hört, dass betont wird, dass eine absolute Mehrheit der Bevölkerung hinter dem Krieg, der natürlich weiterhin nicht als Krieg bezeichnet wird, sondern als Spezialoperation, dann fragt man sich, ob das nötig ist, ob das auch ein Grad Selbstvergewisserung ist und auch dem Volk nochmal zu betonen, es gebe ja keinen Widerspruch und wir sind uns nicht so ganz sicher, so ein Drittel hat seit längerem, glaube ich, den Krieg nicht wirklich unterstützt. Das sehen wir aus Meinungsumfragen, wenn wir sie vorsichtig interpretieren. Und wir sehen auch immer wieder, wenn es so einen Anlass gibt wie nach Nawalnys Tod, einem politischen Mord auf Raten, dass Leute Blumen niederlegen, dass da durchaus Menschen zusammenkommen. Das heißt, so eine Behauptung, dass es eine absolute Mehrheit sei, die es unterstützt, da klingt schon etwas Nervosität heraus. Natürlich ist das nicht der Duktus der Rede gewesen, aber auch diese sehr vorsichtige und sorgfältige Inszenierung der Wahl, 3 Kandidaten noch außer Putin zuzulassen. Sie alle sind auf keinen Fall oppositionelle Kandidaten. Bei anderen, wo man es nicht genau abschätzen konnte, ob sie vielleicht dann doch zu viele Stimmen auf sich vereinen würden, hat man sie gar nicht zugelassen. Das heißt, das kann man in beide Richtungen interpretieren. Momentan gibt es keine Alternative zu ihm und er sitzt fest im Sattel. Aber man will es auch nicht darauf ankommen lassen, dass bei so einer Wahl plötzlich irgendwo ein Funken von Zweifel aufkommen kann.
Frau Sasse, vielen Dank für Ihre Einschätzung nach Berlin.
Vielen Dank.
Putins Rede zur Lage der Nation. Dazu die Meinung von unserem früheren Russland-Korrespondenten Demian von Osten vom Westdeutschen Rundfunk.
Auch heute ist die mediale Aufmerksamkeit bei uns für Putins Rede wieder groß. Bei den meisten wohl in der Angst, Putin könnte den Krieg noch einmal ausweiten. Auch heute hat Putin dem Westen wieder gedroht. Aber es ist höchste Zeit, dass wir uns freimachen von der emotionalen Kraft der geschickt manipulierenden Worte Putins. Seine außenpolitischen Ziele sind klar. Ein großrussisches Reich unter Moskaus Führung. Putins Russland steht für eine Diktatur, die auf Korruption, Propaganda, Angst und Gewalt basiert und die sich innenpolitisch mit dem Kampf gegen den Westen legitimiert. Auch das wissen wir. Wenn sich Putin in 2 Wochen wieder wählen lässt, startet er in 6 weitere Jahre als Präsident. Gut möglich, dass auch danach nicht Schluss ist. Ich sage all das hier bewusst ohne große Emotionen. Denn wir Europäer müssen uns auf diesen Dauerzustand der Konfrontation einstellen, auch wenn er 10 Jahre oder länger dauert. Wir Europäer brauchen dafür eine gemeinsame Strategie für Sicherheit im demokratischen Europa. Die müssen wir erst denken und dann umsetzen. Das passiert viel zu wenig. Stattdessen lassen sich manche unserer Politiker immer noch von Putin vor sich hertreiben und hoffen wohl insgeheim, dass er doch irgendwann einlenkt. Oder verheddern sich öffentlich in Eitelkeiten oder kleinteiligen Waffendiskussionen. Fahrlässig, das geht besser. Wir als offene demokratische Gesellschaft müssen uns gleichzeitig freimachen von Putins Gift der Angst. Stattdessen nüchtern feststellen, dass die Aussichten mit Russland derzeit extrem düster sind und dann dementsprechend konsequent und entschlossen handeln.
Die Meinung von Demian von Osten. Eine Folge von Putins aggressiver Rhetorik und seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine ist, dass hierzulande seit 2 Jahren wieder intensiver über Abschreckung, Aufrüstung und Kriegstüchtigkeit gesprochen wird. Und das hat offenbar auch den Blick auf die Waffenindustrie verändert. Kein Wunder, wenn man etwa die Worte des Chefs des Rüstungsunternehmens Rheinmetall hört. Unsere Demokratie zu verteidigen, das kann nicht verwerflich sein, sagte der heute im Tagesschau-Interview. Vor einigen Jahren hatte der Rheinmetall-Konzern bzw. dessen Tochterunternehmen noch Geschäfte mit Russland gemacht. Nun kommen viele Aufträge aus westlichen Staaten und dem eigenen Land. Ende der Nachfrage nicht in Sicht. Und auch um den Nachwuchs müssen sich Rüstungsfirmen wie Rheinmetall in diesen Zeiten offenbar keine Gedanken machen, wie Ingrid Bertram berichtet.
Panzer und Munition von Rheinmetall sind gefragt wie lange nicht mehr. Hier ist es nur eine Vorführung. Das Geschäft mit den Waffen wächst und damit auch das Interesse von Berufseinsteigern. Sie sind zwischen 27 und 32 Jahre alt, haben sich erst vor wenigen Jahren sehr bewusst für das Rüstungsunternehmen entschieden. Für manche ging es einfach um einen attraktiven Job.
Was bringt das Unternehmen mit? Welche Chancen bietet mir das Unternehmen? Welche Herausforderungen auch? Aber am Ende des Tages war auch das Stellenprofil für mich ausschlaggebend.
Ich bin Ingenieur, mein Herz schlägt dafür und das habe ich hier auch gefunden.
Aber es ist nicht irgendeine Branche. Geht es doch um Waffen. Misstrauen und kritische Fragen waren sie bis zum russischen Überfall auf die Ukraine gewohnt.
Tatsächlich muss man sagen, vor dem Konflikt war es eher so, dass man viele Diskussionen führen musste und sich rechtfertigen musste, dass man sich für die Rheinmetall entschieden hat oder für diese Branche entschieden hat. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass man auf großes Interesse stößt und das absolut respektiert wird, dass man sich in dieser Branche befindet.
Das Recruiting Center von Rheinmetall. Durchgehend werden hier Vorstellungsgespräche geführt. Im vergangenen Jahr gingen 108.000 Bewerbungen ein. 5.000 Stellen gab es an den europäischen Standorten neu zu besetzen. Der Nachwuchs wird gebraucht. Rheinmetall ist seit fast einem Jahr im DAX gelistet und die Aktie im Aufwind.
Rüstung funktioniert an der Börse und wenn es an der Börse funktioniert, heißt das, die Stimmung ist positiv und insoweit dürfte man das auf alle Rüstungsbetriebe übertragen können.
Und auch das eher ungewöhnlich. Ein Bundeskanzler beim Spatenstich für eine neue Munitionsfabrik hier vor 2 Wochen in Niedersachsen. Für das Unternehmen ein Akt mit Signalwirkung.
Der Bundeskanzler hat dort wörtlich formuliert, sie arbeiten zum Wohl unseres Landes. Das ist eine Aussage, die uns enorm gut getan hat. Und das merken wir auch in den Vorstellungsgesprächen, weil uns gegenüber viel unbefangener aufgetreten wird.
Julia Merz ist 27. Über ihren Schreibtisch gehen die Aufträge für Rüstungslieferungen in die Ukraine. So jung sie ist, weiß sie, dass ihre Arbeit kein theoretisches Zahlenspiel ist.
Wir befinden uns in Europa in einer Kriegssituation zum ersten Mal seit mehreren Jahrzehnten in diesem Ausmaß. Das ist für meine Generation, die im Frieden aufgewachsen ist, eine völlig neue. Und dass eine wehrhafte Demokratie verteidigt werden muss, ist bei uns als jungen Rheinmetallern präsenter denn je.
Die ausgerufene Zeitenwende sorgt für einen Imagewandel der Rüstungsindustrie. Sie ist für viele junge Menschen als Arbeitgeber kein Tabu mehr.
Dass Arbeit ein ganz wichtiger Faktor bei der Integration ist, da sind sich die allermeisten Experten einig. Allein schon, um den oft tristen Alltag von Asylunterkünften zumindest für eine Weile zu verlassen, vom Wert des eigenen Verdienstes und von Selbstrespekt ganz zu schweigen. Diese Argumente werden jetzt ins Feld geführt, um eine Arbeitspflicht für Asylsuchende zu begründen. So wie seit kurzem im thüringischen Saale-Orla-Kreis. Ob das der richtige Weg zur Integration ist oder doch eher eine Wahlkampfaktion? Wiebke Schindler und Markus Spieker.
Er ist erst seit einem knappen Monat im Amt, doch bereits jetzt hat er eine bundesweite Debatte angestoßen. Christian Hergott von der CDU, Landrat im thüringischen Saale-Orla-Kreis, will Flüchtlinge zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten. Für 80 Cent die Stunde und bis zu 4 Stunden am Tag.
Da geht es vor allen Dingen um einfache Tätigkeiten, zunächst in der Gemeinschaftsunterkunft, also Reinigungstätigkeiten, Reinigung im Außenbereich, Grünschnitt, Winterdienst. Aber wir haben auch eine Reihe von Außenarbeitsplätzen bei gemeinnützigen Trägern.
Betroffen von dieser Regelung seien Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften. Rund 150 Menschen sind das im Saale-Orla-Kreis. Sie haben dieses Schreiben erhalten. Darin steht auch, wer die gemeinnützige Arbeit verweigert, muss mit Leistungskürzungen rechnen. 50 Asylsuchende seien bereits in Arbeit. Wir können sie nicht zeigen, in der Unterkunft dürfen wir nicht drehen. Der Vorstoß des Landrats passt gut in den Thüringer Wahlkampf. Im September wird hier ein neuer Landtag gewählt. Und Christian Hergott ist nicht nur Landrat, sondern auch Thüringer CDU-Generalsekretär. Zuspruch bekommt er aus der Bundesspitze seiner Partei.
Ich finde alles gut, was Menschen in Arbeit bringt. Arbeiten ist ja etwas Sinnstiftendes, etwas Gutes. Und das integriert ja auch. Und deswegen finde ich solche Ansätze richtig.
Kritik kommt von der Thüringer Integrationsbeauftragten Mirjam Krupper.
Es führt Vorurteile, indem man sagt, das sind Menschen, die wollen nicht arbeiten, wir müssen sie verpflichten. Es sieht dann auch so aus, wenn die Menschen, geflüchteten Menschen die Straße kehren oder irgendwas machen, dass alle unqualifiziert sind.
Die Chefin der Bundesarbeitsagentur wiederum sagt, Ziel müsse es vor allem sein, Geflüchtete auf den ersten Arbeitsmarkt zu bekommen. Beim Thema Arbeitsverpflichtung gibt sich Nahles gelassen.
Die Arbeitsaufnahme von Geflüchteten in Sammelunterkünften, die ist schon seit Jahren rechtlich möglich, wird aber von den Kommunen eher zurückhaltend genutzt.
Das könnte auch daran liegen, dass der Verwaltungsaufwand enorm hoch sei. Darauf weisen Experten hin.
Ich muss ja prüfen, sind die Personen bei der Arbeit? Wenn sie nicht bei der Arbeit sind, muss ich feststellen, ist da jemand mutwillig nicht gekommen? Ist da jemand krank? Ich brauche jemanden, der die Arbeit anleitet. Also das ist einfach am Ende ein großer Aufwand.
Aufwand, den Landrat Christian Hergott betreiben will. Ihm, so sagt er, gehe es auch darum, Geflüchteten mehr Struktur im Alltag zu bieten.
Und weitere Nachrichten des Tages, Thorsten, jetzt mit dir.
Die Bundesregierung hat sich auf das Vorgehen geeinigt, wie die geplante Bezahlkarte für Asylbewerber eingeführt werden soll. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios soll dazu eine Neuregelung auf Bundesebene kommen. In den vergangenen Tagen hatte es darüber Uneinigkeit in der Ampelkoalition gegeben. Die Grünen hielten die bestehenden Gesetze für ausreichend, um die Bezahlkarte in den Bundesländern einzuführen. Die FDP argumentierte, nur mit einer Neuregelung gebe es Rechtssicherheit. Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL sind erneut gescheitert. Nach Angaben der Bahn hat die GDL die Verhandlungen vorzeitig platzen lassen. Die Gewerkschaft wiederum teilte mit, man werde sich an Absprachen halten und erst kommenden Montag eine Erklärung abgeben. Laut Bahn sind die Verhandlungen an der Kernforderung der GDL gescheitert. Sie will die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden absenken lassen, bei vollem Lohnausgleich. In vielen Bundesländern steht seit heute der Nahverkehr still. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. In Hamburg sollen dadurch bis Samstagmorgen um 3 Uhr keine U-Bahnen und Busse fahren, also insgesamt 48 Stunden. Auch in Düsseldorf wird von heute an der ÖPNV 2 Tage lang bestreikt. Verdi fordert unter anderem bessere Arbeitsbedingungen und kürzere Arbeitszeiten für rund 90.000 bundesweit Beschäftigte. Die Inflation in Deutschland geht weiter zurück. Im Februar lag sie nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bei 2,5%. Das ist der niedrigste Stand seit 2,5 Jahren. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die Energiepreise sind seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine vor 2 Jahren deutlich gefallen. Und die Zinserhöhungen der Notenbanken wirken, weil sie Kredite verteuern, was die Nachfrage dämpft. Zudem ist der Konsum in Deutschland schwach, weshalb Firmen Preise nicht mehr einfach erhöhen können. Dadurch ist die Inflation, die seit Beginn des Ukraine-Krieges bis auf 8,8% im Hoch gestiegen war, mittlerweile deutlich gefallen, auf 2,5% in diesem Februar. Doch wohlgemerkt, es ist immer noch Inflation. Die Preise steigen weiter, doch langsamer. Inzwischen sind Lebensmittel die Hauptpreistreiber, was Menschen nahezu täglich beim Einkaufen spüren. Dennoch könnten Verbraucher dieses Jahr mehr Geld im Portemonnaie haben. Denn auch die Reallöhne, die Löhne nach Abzug der Inflation, sind vergangenes Jahr wieder etwas gestiegen. Ein Zuwachs an Kaufkraft, der dieses Jahr laut Prognosen noch zunehmen könnte.
Es sind nicht nur viele, sondern auch viele ganz unterschiedliche Menschen, die seit Wochen in deutschen Städten auf die Straße gehen. Auch aus unterschiedlichen Anlässen. Aber eine große Motivation ist die Sorge um unsere Demokratie. Und viele haben bei den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus offenbar auch eine ganz neue Motivation fürs politische und gesellschaftliche Engagement in sich entdeckt. Wie unser Reporter Andreas Herz mittendrin in Augsburg festgestellt hat.
Augsburg Anfang Februar. 25.000 demonstrieren für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Doch was bleibt davon? Geht das Engagement übers Demonstrieren hinaus? Die Augsburger Fußgängerzone. Auf dieser Couch sollen sich Fremde kennenlernen. Eine Aktion der Stadt, um nach der Demo miteinander ins Gespräch zu kommen.
Die Spielregeln sind eigentlich relativ einfach. Eine Bank, zwei Unbekannte, ein paar Minuten. Legen wir los.
Legen wir los.
Hallo, haben Sie Zeit? Nein?
Nein. Nein.
Der Anfang ist schwer, doch diese zwei machen mit. Sie sprechen über Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.
Wenn ich schon sehe, dass es meinen eigenen Leuten schlecht geht, sprich jetzt zum Beispiel mal Rentner oder so, die halt nur auf der Straße rumlaufen, sollte ich mich vielleicht eher um die kümmern.
Ja. Gesprächspartwechsel?
Ja, schwierig. Ich war das erste Mal betroffen, als ich eine dunkelhäutige Freundin hatte, sagte meine Lieblingstante, die ich als extrem liberal empfand, sagte zu mir, magst du dir das wirklich antun? Und da habe ich gesagt, was meinst du damit? Ja, das ist eine hübsche, tolle Frau, aber willst du das wirklich dir antun? Ich verstehe es immer noch nicht, ja, weil es immer mit Problemen verbunden ist.
Noch viele nehmen Platz. Doch manche wollen mehr als reden. Sie wollen sich politisch engagieren. Zum Beispiel Max Schmid bei den Augsburger Grünen.
Und wenn ihr euch traut, liebe Neumitglieder, seit 1. Januar, dann dürft ihr auch gerne aufstehen.
Der letzte Auslöser, warum ich jetzt dazu gehe, war diese Geschichte mit dem Treffen von diesen Rechtsextremen da in Potsdam, wo ich mir gedacht habe, jetzt muss man was unternehmen und ich will dazu was beitragen.
Der Protest gegen Rechtsextremismus scheint in Augsburg vor allem bei den Grünen einzuzahlen. 40 neue Mitglieder seit Jahresbeginn. Im Vorjahreszeitraum waren es nur 9. Vermehrt Mitglieder aber auch bei der örtlichen CSU. Franziska Bohlig ist seit ein paar Tagen Mitglied. Für sie waren die Demos jedoch nicht ausschlaggebend.
Für die CSU entschieden habe ich mich deshalb, weil ich auch selber im Pfarrgemeinderat aktiv bin und auch dort, also in der Familie wie auch dort, einfach die christlichen Werte lebe und diese auch gern weitergebe. Was halt auch bedeutet, für andere einzustehen, für andere da zu sein und nicht nur immer an sich selbst zu denken.
Und dann gibt es Menschen wie Matthias Benning. Gleich trainiert er die Basketballdamen des Vereins Schwaben Augsburg. Doch heute hat er Besonderes vor.
Ja, ja. Okay, servus. Okay. Mädels, kommt sie mal her, bitte. Kommt sie mal her, bitte. Servus. Ich habe es schon angekündigt, dass wir heute mal ein bisschen was, dass wir kurz mal reden wollen, was euch wichtig ist an der Demokratie, ja, und was wir vielleicht auch im Verein tun können, ja.
Dass, wenn wir zum Beispiel in der Schule erzählen, dass wir alle zum Basketball gehen, das bringt uns dann alle immer zusammen und ich finde, das macht jede von uns sehr gut.
Ich glaube, selbst wenn man auf diese Demos geht, dass man eben selber merkt, da sind auch andere, die diese gleiche Meinung vertreten.
Dass man vielleicht auch den Leuten, die sich nicht ganz so damit auseinandersetzen, für was die AfD eigentlich wirklich steht, sich jetzt doch mal ein bisschen damit beschäftigen.
Die Basketballerinnen wollen nun selbst aktiv werden. Geplant sind Postings auf Instagram in mehreren Sprachen und ein Turnier für alle mitten in der Stadt. In Augsburg haben die Demonstrationen etwas in Gang gebracht.
Humor ist eine Waffe, soll er mal gesagt haben. Und die setzt Erwin Wurm gezielt ein, um mit seiner Kunst auch gesellschaftskritische Treffer zu landen. Etwa mit seinen Fettskulpturen. Und da hat er nicht nur den Philosophen Adorno aufgeblasen, sondern gerne auch Symbole unserer Konsumgesellschaft. Und man merkt auf den ersten Blick, es geht dabei immer auch um Perspektivwechsel. Darum, alltägliche Sehgewohnheiten auch mal zu brechen. Dabei wechselt der Österreicher, der dieses Jahr 70 Jahre alt wird, auch ständig seine Kunstformen. Von Skulpturen bis Kunstaktionen, von Videos und Fotos bis zu Zeichnungen und Büchern. Anna Tillack durfte einen seltenen Blick in Erwin Wurms Atelier und Lager werfen, geführt vom Meister höchstpersönlich.
Diese Skulptur wird fertig gemacht für die Reise. Sie soll in ein Museum in Amerika. Hunderte Ausstellungsstücke drängen sich in den Hallen auf dem niederösterreichischen Anwesen von Erwin Wurm. Der Künstler lässt es sich nicht nehmen, uns selbst durch sein Lebenswerk zu führen.
Welches ist denn Ihr liebstes Objekt hier drin?
Vielleicht da hinten die Pistolen. Also, das sind so Pistolen-big. Und die schauen dann plötzlich aus wie so männliche Genitalien.
Auch das ein Liebhaberstück. Ein umgebauter Campingbus. Zuletzt war er ein Würstelstand. Die Hungrigen, Teil der Kunst. Zunehmen, Masse, Volumen. Das spielt eine wesentliche Rolle in Wurms Werk. Fette Karren. Zu fett, um damit Eindruck zu schinden. Ein Haus, aufgequollen wie ein Marshmallow. Auch die Welt der Gegenstände krankt an der Konsumgesellschaft. Wurm stammt aus einer kleinbürgerlichen Familie. Der Vater ist Polizist, die Mutter Verkäuferin. Ein Nachkriegskind im damals spießigen und autoritären Österreich. Das Elternhaus hat Wurm nachgebaut, in extra schmal.
Es ist eng, beengt, die Möbel sind auch gequetscht. Und dadurch entsteht sofort so wie ein klaustrophobisches Gefühl der Enge. Wir sind in der Schule geschlagen worden, das fand man normal. Der Mathelehrer hat uns über den Tisch gelegt und hat uns mit dem Zirkel geschlagen, das fand man normal.
Spießbürgerhüllen, Kleider ohne Leute. Wurms Universum funktioniert ohne Kopf, nach eigenen Gesetzen. Aus Alltagsgegenständen wird Kunst. Schließlich übernimmt sogar die amerikanische Rockband Red Hot Chili Peppers seine Idee in einem Musikvideo. Seitdem produziert er wie am Fließband und renoviert, wenn es sein muss, auch selbst.
Bei deinem Grund noch nicht. Ja, da haben wir eine Skulptur, die steht schon lange im Freien herum.
Seit 45 Jahren erschafft Wurm Kunstwerke. Sie sind in 100 Museen auf der Welt ausgestellt. Dieses Jahr wird er 70. Zeit für eine Pause?
Ich habe mal probiert, Golf zu spielen, grauenhaft, also das ist nichts für mich. Da gehen mir die Leute schon an Nerven, wenn sie, die haben dann diese Hemden an und diese Buntfaltenhosen, furchtbar, ganz schrecklich. Oder Tennis, das ist alles nichts für mich.
Ein perfekter Tag ist für ihn, wenn wieder ein Kunstwerk fertig wird. Solange in der Halle noch Platz ist, will er einfach weiterarbeiten.
Große Kunst ist ja oft auch das, was unsere Wetterkolleginnen und Kollegen mit ihren Grafiken an die Wand werfen. Claudia, was hast du heute im Angebot?
Ingo, ich habe den Strömungsfilm und der ist wirklich Kunst. Vielleicht nicht Erwin Wurm, eher Van Gogh, aber es sind auf jeden Fall viel Farben drin. Man sieht, das, was orange und gelb ist, da kommt die warme Luft in den nächsten Tagen hin und es wird sogar noch wärmer, als es jetzt im Moment schon ist. Hier dreht sich ein Tief, das bringt dann auch immer wieder kühle Luft, zum Beispiel nach Frankreich und Richtung Benelux. Und am Wochenende gibt es bei uns zum Teil 16, 17 Grad, also viel zu hohe Temperaturen für Anfang März. Das sieht man auch an den Trends. Stuttgart am Wochenende, ja, 16, 17 Grad, in Rostock ein bisschen später, Sonntag, Montag dann um die 14 Grad. Danach scheint es dann aber wieder ein bisschen zurückzugehen. Und jetzt in der Nacht haben wir es mit dichteren Wolken im Nordwesten zu tun. Die hängen da auch das ganze Wochenende immer mal wieder, bringen auch ein paar Tropfen. Aus dem Süden, also südlich der Alpen liegt ein Tief, kommen auch immer wieder Wolkenfelder, die in der Nacht und Morgen etwas Regen dabei haben. Der zieht dann im Laufe des Tages nach Osten weiter. Nebelfelder in Bayern werden sich rasch auflösen. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf Werte von meist 8 bis minus 2 Grad. Und morgen Nachmittag landen wir dann bei Höchsttemperaturen von verbreitet 10 bis zum Teil 16 Grad. Da wir es morgen mit Sahara-Staub zu tun bekommen können, kann es auch sein, dass die Temperaturen gar nicht so hoch gehen. Die Sonne wird dann so milchig durchscheinen. Die Luft kommt eben aus Süden in den hohen Eiswolken. Da sind Sahara-Staubpartikel drin. Deswegen morgen nach Osten und Südosten hin nicht die Garantie, dass die Sonne wirklich längere Zeit scheint und es auch wirklich so warm wird. Am Samstag dann über der Mitte häufig Sonnenschein im Süden und immer noch dichtere Wolkenfelder, genauso wie nach Osten mit ein paar Tropfen. Sonntag dann bis zu 18 Grad im Südosten und da ist es auch überwiegend trocken.
Sage ich ja, ein echtes Meisterwerk. Vielen Dank, Claudia, dafür. Soweit für heute unsere Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Satire von Extra 3.
Und danach folgen Comedy und Kabarett beim großen Kleinkunstfestival.
Morgen haben wir dann neue Tagesthemen wieder für Sie. Dann begrüßt Juliane Harika-Sensi an dieser Stelle.
Schönen Abend, tschüss.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.